Wie ist das? Leben wir in apokalyptischen Zeiten, wenn wir an Klimakatastrophe, Pandemien, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten denken, dann wird das Sprechen von apokalyptischen Zeiten heute häufig auch als ja, so eine Art Weckruf zum Handeln gebraucht. Ist das Ende der Zeit nah? Was hat es aber eigentlich mit der Apokalypse auf sich? Apokalypsis, dieses Wort, stand vermutlich auf einer Papyrusrolle, die den Text enthielt, den wir heute auf Deutsch Offenbarung des Johannes nennen. Ein rätselhafter Text, ein Text voller Geheimnisse. Christian Lehnert ist Theologe und Dichter. In seinem Buch »Das Haus und das Lamm – Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes« versucht er sich ja einem der vielleicht rätselhaftesten Texte der Bibel, der Weltliteratur überhaupt zu nähern. Guten Tag, Christian Lehnert.
Guten Tag.
Was heißt Apokalypse, wenn man es wörtlich ins Deutsche übersetzt?
Es ist merkwürdig, wie sich ein Wort geradezu in ein semantisches Gegenteil verkehren kann im Laufe der Jahrhunderte. Apokalypsis bedeutet im Koine-Griechisch zunächst nichts weiter als ein Offenlegen, ein Entblößen, ein Freimachen, ein Offenzeigen. Ja? Das konnte man sogar so für so etwas verwenden wie den Hut lüften, würde man heute sagen. Irgendetwas frei zeigen. Ja? Also das Wort will nicht irgendwelche Geheimnisse übermitteln, sondern eigentlich geht es in einer Apokalypse geradezu um Klarheit und um eine Schau von Dingen, die man sonst nicht sehen kann.
Also quasi sich bloßstellen, nackt machen auch.
Genau.
Wie kann es denn dazu kommen, dass wir mit Apokalypse heute so eine Endzeitbegriffsvorstellung haben?
Mhm. Ja, das liegt natürlich an der Gestalt dieses Textes, dass Johannes in der Bloßlegung der Geheimnisse der Welt natürlich auch die ganzen Phänomene des Bösen, der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit eben offenlegte. Die Pointe des Buches ist, und dadurch wird das Buch halt auch so rätselhaft, kriegt so eine Wucht. Was hier offengelegt wird, ist ja nicht irgendetwas. Was hier offengelegt wird, ist das Ganze der Geschichte, das Ganze der Heilsgeschichte. Also gewissermaßen die Wahrheit der Zeit.
Die zu einem, ja, gewissermaßen auch zu einem Ende kommt.
Genau.
Aber nicht zum Ende der Zeit, sondern zu einer jenseitigen Zeit.
Zu einer Verwandlung, ja. Im Begriff der Zeit steckt das Ende drin, ja. Und Johannes schaut gewissermaßen eine Tiefenschicht der Zeit, dort, wo gewissermaßen alles schon da ist. Er schaut eine Ewigkeit, wo gewissermaßen alles versammelt ist. Und in dieses helle Licht, in diese Klarheit schaut er hinein, ist überwältigt und ringt um Sprache. Und jetzt passiert das, warum dieser Text dann so viel missverstanden wurde. In dem Moment, wo er davon erzählt und das aufschreibt, muss er natürlich wieder zeitlich davon reden. Das liegt in der Natur unserer Sprache. Eine Erzählung hat einen Anfang und ein Ende. Und sofort verwandelt sich diese Gleichzeitigkeit der Tiefenschau in eine chronologische Abfolge. Und damit gerät gewissermaßen das Ende zu einem absoluten Ende.
Ja. Und diese Endzeitlichkeit, die wird dann heute, und das ist ja die Gefahr, dass sie wörtlich genommen wird. Also politische Situationen bekommen eine apokalyptische Note, wenn wir den Sinn der Geschichte in ihr selbst verorten. Das heißt, der Sinn des Lebens ist und bleibt nicht von dieser Welt.
Genau. Also die moderne Begriffsgeschichte ist an dieser Stelle eben, muss man im Wortsinn sagen, katastrophal. In dem Moment, wo nämlich letzte Antworten auf den Sinn der Geschichte versucht werden, in der Geschichte zu geben, dann wird die Apokalypse zu einer Figur, mit der man alles begründen kann. Dann muss man das Alte bekämpfen zugunsten des Neuen, nämlich der Wahrheit der Geschichte. Und diese Wahrheit der Geschichte äußert sich in der Idee des Kommunismus, genauso wie in der Idee der reinen Rasse. Ja, also jedenfalls an einer innerweltlichen Utopie. Und dann wird es gefährlich.
Also wenn wir Apokalypse säkularisieren,
genau, wird
es gefährlich und wird auch diesem Text dann nicht gerecht. Diese Zeit, die spielt eine große Rolle. Das Kommende wie die Vergangenheit verwirklicht sich in einer unzeitigen Gegenwart. Das meint das Ganze, was Sie sagten.
Ja, genau. Es ist natürlich etwas, was sich uns auf eine gewisse Weise entzieht. Johannes spricht davon etwas, wovon er nicht sprechen kann, weil er Worte finden muss für eine Zeitlosigkeit oder für den Augenblick oder die Ewigkeit. Sie merken, wie ich selber nach Worten ringe. Und das durchzieht das ganze Buch. Johannes bringt ja diese enorme Fülle von Bildern, diese Flut, die einen geradezu ertränkt in diesem Buch, aufgrund einer Ohnmacht, weil er eigentlich nicht davon sprechen kann. Ja? Und jetzt zündet es in seinem Kopf Bilder und Bilder und Bilder. Und eigentlich sind das Abbildung eines einzelnen Augenblicks, nämlich des Augenblicks, der immer ist.
Ja, ja, das ist ja das Unheimliche und Widersprüchliche und Traumhafte. Ist ja wie ein Traum, dieser Text, dass wir ja eigentlich darauf angewiesen sind, aufgrund einer Verabredung in Raum und Zeit zu leben und zu denken.
Genau.
Also wenn wir diese Verabredung nicht hätten, könnten wir hier gar nicht miteinander kommunizieren, genau. Sondern würden verrückte Dinge sagen auf einmal. Und genauso kommen in der Offenbarung des Johannes auch verrückte Dinge vor.
Kommen sehr viele verrückte Dinge vor. Und man muss sich eben davor hüten, diese verrückten Dinge chronologisch zu ordnen. Was ja auffällt, ist, dass im Aufbau dieses Buches immer wieder dieselben Schleifen gedreht werden. Immer wieder Ketten von Zerstörungen, von Schlachten, die sieben Posaunen, die sieben Schalen. Es werden immer wieder Gerichtsszenen aufgerufen. Und man fragt sich, wo ist der Erzählzusammenhang? Johannes erzählt immer wieder das Gleiche. Er erzählt immer wieder diesen gleichen Moment. Er unternimmt immer wieder einen Anlauf, zu verstehen, was er gesehen hat, was sich seinen Worten entzieht.
Und er holt sich nie ein. Also er wird wahrscheinlich nie das so auf den Punkt bringen können, dass es sich uns allen sofort erschließt.
Nein, es gibt Momente in diesem Buch, wo er dem Wesen seiner Schau am nächsten ist. Nämlich in diesen ganz merkwürdigen, plötzlichen Öffnungen des Horizonts, in denen er an einer himmlischen Liturgie teilnimmt. In diesen Momenten, die unterbrechen gewissermaßen immer diese Dramatik dieser innerweltlichen Bildfluten, und plötzlich ist Ruhe, plötzlich ist Stille, plötzlich steht der Text still und man fragt sich, ja, was soll man jetzt eigentlich noch erzählen? Es ist alles gesagt.
Es gibt viele rätselhafte Dinge in diesem Text. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Steht auch in der Offenbarung des Johannes. Wie kann diese Wiederkunft von Jesus im christlichen Sinn denn überhaupt gemeint sein? Denn Jesus ist ja schon gekommen. Wir sind ja schon erlöst. Und dann wird versprochen, wird er einfach noch ein zweites Mal kommen oder wie soll das sein?
Sie sprechen jetzt schon wieder chronologisch von einer Sache, von der man nicht chronologisch sprechen kann. So, wir können das nicht anders denken. Ja? Also das ist schwierig vorzustellen. Aber wie er gekommen ist, wird er kommen, weil er schon immer da ist. Und das ist gewissermaßen das Geheimnis, was Johannes einfangen will. Also es ist gar nicht so leicht zu bestimmen, an welcher Position des Erzählten sich Johannes eigentlich befindet. Schaut er in eine Zukunft? Schaut er zurück in die Vergangenheit? Ist er mittendrin? Darüber sind sich die Exegeten über die Jahrhunderte sehr uneins. Ja? Augustinus war der Meinung, Johannes schaut in die Vergangenheit. Dieses Kommen und Gekommensein sind im Grunde genommen Aussagen von demselben Zustand, nämlich, dass Jesus Christus da ist.
Ja? Das so zusammenzudenken, manchmal denkt man, man müsste Drogen nehmen, um den Text zu verstehen.
Naja, es gibt den schönen Satz von Jakob Böhme, den ich ja auch sehr mag, der dem Johannes sehr nahe ist, der sagt, das Paradies ist in der Welt, nur wir sind nicht darinnen. Ja, und das ist der Punkt. Ja. Es geht jetzt nicht um irgendetwas, was da objektiv kommt, sondern es geht um den Wandel von Wahrnehmungszuständen. Es geht gewissermaßen um den Wandel von Erfahrungen.
Ja. Wandel und Verwandlung spielt in dem Buch auch eine große Rolle. Und dann ist da die zweite Ebene. Also das Lamm, der Text heißt ja das Haus und das Lamm. Das Lamm, das sind auch bibelexegetische Betrachtungen, auch philosophische Betrachtungen, auch poetische Annäherungsversuche an die Apokalypse. Und das Haus, das steht für die Natur. Und das korrespondiert ja miteinander. Also der Ich-Erzähler droht ja auch in dem Haus zu verschwinden, weil das Haus in der Natur aufgeht. Welche Rolle spielt denn die Natur da?
Also das Buch besteht ja aus zwei Strängen, wie Sie das eben beschreiben. In dem einen ist es eine Lektüre der Johannes-Offenbarung mit vielen Erzählmomenten, mit vielen autobiografischen Elementen. Und auf der anderen Seite richtet dieser Ich-Erzähler ein altes, marodes, baufälliges Haus wieder her am Osterzgebirgshang. Und dieses Haus wird ihm zum Ausgangsort für Naturgänge, für Naturbetrachtungen. Und dabei geht es ihm eigentlich um die Frage, ja, was heißt es eigentlich, in der Welt zu Hause zu sein? Was heißt es, zu wohnen? Und dieses alte Haus ist ihm da eine beständige Frage, weil er wahrnimmt, wie dieses Haus eigentlich ein verlangsamtes Fließen ist, ja? Ein verlangsamtes Werden und Zerfallen. Und er fragt sich, wo bin ich eigentlich? Was heißt es, zu Hause zu sein? Und diese Frage weitet er dann. Was heißt es zum Beispiel im Gedanken, in der Sprache zu Hause zu sein? Ist zu Hause sein möglicherweise immer eine Form der Maskierung, der Abtrennung, gewissermaßen das Gegenbild zur Offenlegung der Apokalypse? Sind wir da, dort, wo wir zu Hause sind, eigentlich selbstgewählt blind? Diese Fragen stellt sich der Ich-Erzähler, ja.
Und dieses Haus, dieses marode Haus, wird ja auch zur Metapher, das Gebälk, was langsam verrottet und vergammelt. Also diese Kreisläufe der Natur und der Ich-Erzähler, der schaut sich, das ist ja auch eine wichtige Sache, der schaut sich die Sachen genau an. Also der betrachtet die Natur mit staunenden Augen.
Genau.
Darin empfindet er ja auch diese Ahnung. Mehr als Ahnung ist es ja nicht, oder ist es mehr als eine Ahnung?
Ja, er betrachtet halt das Haus, da muss ich Ihnen widersprechen, eben nicht als Metapher. Dieses Haus ist keine Metapher. Er weiß noch nicht, was das bedeutet. Und deshalb schaut er genau hin. In dem Moment, wo er genau hinschaut, wird alles rätselhaft. Und das ist ja in unserer Welt so. Das ist ja auch in unserer Erfahrung so. Wenn man nur genau hinschaut, multiplizieren sich in den kleinsten Segmenten die Geheimnisse und Rätsel. Das erfährt der Ich-Erzähler beim Streichen alter Fenster und beim Ausbessern des Gebälks, genauso wie beim Umgraben des Gartens oder in der Betrachtung von Zecken und Insekten.
Es ist wirklich ein erstaunliches Buch. Es ist aber auch ein Buch des Verzichts, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also der lest ja auch los. Also das ist ja auch ein antikonsumistisches Buch.
Ja, es beschreibt den Rückzug, nicht? Also es ist ein gewissermaßen ein Gedankenexperiment. Es ist ein moderner Eremit. Ein Eremit aber, der gewissermaßen nicht in die Einsamkeit geht als Glaubensgewissheit, sondern als Suchender. Er sucht gewissermaßen etwas, von dem er weiß, dass er es so einfach nicht finden kann. Genau. Das sind die radikalen Fragen, die existenziellen Fragen, die er verschärft in der Einsamkeit.
Ja. Das heißt, ich drücke das ein bisschen flapsig aus, das Buch ist schon ein Griff hoch ins Regal. Also die existenziellen Fragen, sich dieser Offenbarung zu nähern. Natürlich geht es um die Zeit, um Auflösung der Zeit, damit auch um Tod und Sterben. Und es geht um den Sinn des Lebens.
Ja, es geht vor allen Dingen um die Frage nach dem Sinn des Sterbens, nach dem Sinn des Bösen, des Unrechts. Es geht um das Verständnis dessen, dass unsere Welt immer zweierlei ist, Licht und Schatten, Dunkel und Licht und Böses und Gutes, immer in einer Mischung. Was bedeutet das?
Ja. Zu Gast im Domradio ist der Theologe und Schriftsteller Christian Lehnert. Wir sprechen mit ihm über sein Buch »Das Haus und das Lamm«. Es geht darin um die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament der Bibel. Und es geht um einen Ich-Erzähler, der auf der Suche ist nach dem Kern des Seins. In dem Buch fastet der Erzähler. Die Hungerkur spielt darin eine wichtige Rolle. Herr Lehnert, was geschieht da mit dem Ich-Erzähler in Ihrem Buch?
Nun ja, er löst sich heraus aus den Routinen seiner selbst. Er löst sich heraus aus dem, der er ist, aus der er sich versteht, aus seiner Identität. Und zwar dadurch, dass er sich selbst widerspricht, sich selbst gewissermaßen die Daseinsgrundlage entzieht. Dabei dringt er in tiefen Schichten seiner selbst, die er nicht mehr ganz sich selbst zurechnen kann.
Vollzieht sich so im Fasten auch immer eine Verwandlung?
Fasten ist eine Verwandlung, ja. Es ist vor allem eine Vertiefung, ja. Wer lange gefastet hat, kennt das, dieses Phänomen, dass auf der einen Seite der Körper selbst eine größere Bedeutung gewinnt, weil es eine große Mühsal ist, plötzlich die alltäglichen Dinge zu vollziehen und sich parallel dazu eine vollkommene seelische Freiheit davon entwickeln kann. Und diese Diskrepanz, dieser Spalt, der sich da plötzlich auftut, der hat etwas unglaublich Befreiendes und Tröstliches.
Verändert sich auch die Zeitwahrnehmung?
Ja, absolut. Es verändert sich die Zeitwahrnehmung. Das Zeitmaß wird langsamer. Obwohl, das ist schon ungenau. Ich glaube, dass die Zeit an sich an Bedeutung einfach verliert. Ja?
Und welche Bedeutung hat da die Stille auch?
Ja, die Stille entsteht gewissermaßen von selbst. Also die Stille entsteht im langen Fasten von innen. In dem Moment, wo die Bedürfnisse dann irgendwann, weil sie merken, weil der Körper merkt, dass die Bedürfnisse nicht befriedigt sind, in dem Moment, wo sie dann ihre lauten Stimmen legen, dann wird es im Körper still und es wird in einem selber still, egal was dann so rundherum groß passiert. Ja.
Meister des Fastens sind ja oft, wenn man in die Geschichte zurückblickt, die Eremiten, die Gottsucher, die Heilige. Das sind doch sehr häufig Menschen, die sich vom Besitz loslassen, die auf alles verzichten. Und auch Jesus zog sich vor seinem ersten öffentlichen Auftritt in die Wüste zurück. Welche Bedeutung haben diese Heiligen?
Was sind Heilige, nicht? Also diese Eremiten sind ja vor allem, ich betrachte sie immer als Abenteurer. Ja? Sie sind Abenteurer in einer jenseitigen Welt. Und diese Abenteurer, die sich in hochgefährliche und in äußerster Radikalität sich in Bezirke wagen, die normalerweise nicht zugänglich sind, die durchleben dabei Verwandlungen. Also das Erste, was diese Heiligen in aller Regel ablegen müssen, ist das quantifizierende Denken. Man darf nicht mehr zählen. Das ist durchzieht Heiligenlegenden ja wie ein roter Faden. Da wird geschenkt und fortgegeben ohne Sinn und Verstand, ja, ohne jeden ökonomischen Hintersinn, ja. Und dasselbe geschieht im Fasten, ja. Man versucht, an die Grenzen dessen zu gelangen, wo die Identität aufhört, um gewissermaßen in die Fremde hinüberzuschauen.
Die Eremiten oder Heiligen, das sind eigentlich schon Konsumverweigerer auch. Das ist auch eine Gegenwelt zu unserer Welt der Einkaufszonen und des Trubels.
Mhm. Ja, obwohl das Wort des Konsumverweigerers in meinen Augen ein bisschen zu eng klingt, weil es geht um mehr als um Konsum. Es geht um die Hinterfragung aller Ich-Strukturen. Man will tiefer kommen, als man gewöhnlich denken und fühlen kann. Das ist das, was die Eremiten, worauf sie hinaus wollen. Die östlichen Wüstenväter hatten dafür den schönen Begriff der Hesychia. Und das bedeutet zweierlei. Ruhe, heißt das. Nicht weiter als Ruhe und Stille, also eine Ruhe von innen. Und das bedeutet zweierlei. Das ist immer interessant bei denen zu beobachten, bei den Wüstenvätern. Es bedeutet einmal, nennen sie das Leidenschaftslosigkeit. Also man ist unberührt von dem, was man eigentlich will, ja. Und die andere Seite ist Aufmerksamkeit. Man wird wach. Man wird einfach wach für das, was um einen herum ist. Sowohl nach innen als auch nach außen.
Haben Sie das selbst schon mal erlebt?
In Ansätzen, ja. Also ich habe ja in diesem Buch Das Haus und das Lamm von verschiedenen Fastenerfahrungen erzählt. Dahinter stecken Selbstversuche, sagen wir das mal so, ja. Dahinter stecken Erfahrungen, ja.
Das Buch ist ein sehr poetisches Buch. Kann auch durch den Verzicht eine neue Poesie des Lebens entstehen?
Ja, es entsteht eine Wachsamkeit, wie ich das eben sagte. Also das genaue Hinschauen. Und in dem Moment, wo man genau hinschaut und anfängt zu staunen, ist man plötzlich überrascht. Und auch das ist so ein Punkt, das genaue Hinschauen ist möglicherweise sogar die elementarste Fastenübung. Weil in dem Moment, wo ich etwas genau anschaue, muss ich mich lösen von dem, was ich vorneweg meinte, dort sehen zu werden. Ja? Das ist ein bisschen kompliziert auszudrücken, aber also ich muss mich gewissermaßen von meinen Erwartungen lösen. Ich muss mich befremden, verstören lassen. Ich muss gewissermaßen über mich hinausgehen, verschwimmen mit dem Gegenüber, im genauen Hinschauen, in der Aufmerksamkeit. Simone Weil sagte dazu Attentement, ja? Also das Aufmerksamsein. Darin geschieht die Öffnung meiner selbst für das ganz andere.
Meiner Ansicht nach spiegelt sich das auch in Ihrer Literatur, in Ihren Büchern. Das ist eine gewisse Poetologie, also dieses Aufmerksamsein, der Verzicht, dieses Aufmerksamsein, das auch zu einer bestimmten Art des durch das Beobachten des Schreibens führt.
Genau, also für mich ist Schreiben vor allem Erkunden von Fremde. Und zwar an den Rändern der Sprache, dort, wo ich für etwas noch keinen Ausdruck habe. An dieser Stelle schaue ich genau hin und versuche, mich dem sprachlich zu nähern. Das sind so die Ränder, an denen meine Texte zu Hause sind. Und das erlebe ich einmal in der Begegnung mit der Natur, als auch in der Begegnung mit der Transzendenz, also jenen Räumen, die halt noch nicht menschengemacht sind. Wir leben ja in unserer heutigen Zeit, wie noch, glaube ich, noch nie vorab in der Menschheitsgeschichte, in menschengemachten Räumen. Und das betrifft einmal unsere Alltagswirklichkeit, aber das betrifft eben zunehmend auch unser Denken und unser Fühlen. Wir sind so massiv normiert, so massiv von Bildern besetzt, dass es unglaublich schwer geworden ist, sich zu öffnen für das, was wir noch nicht kennen. Ja?
Insofern ist Fasten und auch das Schreiben immer eine Technik mit offenem Ausgang?
Ja, es ist eine Reise. Also wenn moderne Menschen, heutige Menschen eine Reise unternehmen, dann betreten sie in aller Regel Bilder, die sie schon kennen, aus dem Internet, aus Prospekten, aus Berichten. Man kann das alles schon sehen im Netz, ja. Aber die wirkliche Reise geht eben dorthin, die spannende Reise, wo ich diese Bilder noch nicht habe. Und da muss ich gar nicht weit weg, sondern da hilft es am meisten, in die allernächsten Dinge zu schauen, in das Kleine, in das Unscheinbare. Und dort verbergen sich die größten Welten. Also ich brauche nur durch den Wald gehen, in den obersten Zentimetern der Erdschicht verbergen sich Millionen von Mikroorganismen, von denen viele, viele Arten noch nicht einmal biologisch beschrieben sind.
Und dieses Fasten kann auch zur Erkenntnis führen, dass hier etwas Bedeutenderes wohnt als die eigene Person?
Genau. Und es führt vor allen Dingen zu der Erfahrung, dass dieses Bedeutendere als die eigene Person paradoxerweise im Innern der eigenen Person sich verbirgt, nur in einer tieferen Schicht. Ja.
Da sind wir bei den Mystikern im Grunde. Mhm. Meister Eckhart, Tauler, die ja immer von diesen Schalen sprechen, nicht?
Genau.
Und sich dem Inneren anzunähern. Mehr kann es ja nicht gelingen, als sich dem anzunähern.
Ja, ich meine, das ist ein mystischer Gedanke. Vergleichsweise gibt es den natürlich in der modernen Philosophie bei Nietzsche oder in der Psychoanalyse oder wo auch immer. Ja? Also, dass sich im Menschen Welten verbergen, die wir nicht kennen, und dass wir im Inneren eine Fremde haben, die unbeschreiblich ist, das ist ja eine moderne Erfahrung. Und das ist eine mystische Erfahrung. Die Mystiker trägt dabei die Gewissheit, dass dieser Weg nach innen kein Fallen ins Leere ist, sondern das Fallen in einen Ungrund, wie es Meister Eckhart sagt oder Jakob Böhme dann später auch sagt, in einen Ungrund, in ein Nichts, was nun nicht nichts ist, sondern unendlich mehr als alles, was ich denken kann, als alles, was ist. Ja.
Vielen Dank, Christian Lehnert. Jemand macht die Tür auf für die letzten Dinge. Das schreibt er auch, Christian Lehnert, in seinem Buch Das Haus und das Lamm, fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes. Ein Buch, das Fragen stellt, das Geheimnisse skizziert, das in der Natur eine geheimnisvolle Poesie auch findet. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 270 Seiten, kostet 26 €. Dankeschön.